Hey Moritz, du pass mal auf, ich habe gestern an meinen Kopf geklopft, ja, und ich kann dir sagen, das klang ganz schön hohl. Ja, jetzt
sag mal, bist du irgendwie feucht in der Birne oder was? Also Frank, ganz ehrlich, es ist Hochsommer.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu wenig getrunken oder so, ne? Aber irgendwie ganz, ganz komisch. Ne? Und jetzt habe ich mal nachgeblättert in so einem Anatomiebuch und da tatsächlich, da ist ja hohl innen drin im Gehirn. Da gibt es ja Hohlräume. Das habe ich gar nicht gewusst. Neuroanatomie habe ich mal geschwänzt. Ja? Und ich glaube, da müssen wir uns heute mal drüber unterhalten. Ja? Für die Hirnventrikel.
Wunderbares die Thema. Irgendwie ein erfrischendes Thema auch, weil es hat ja was mit Flüssigkeit zu tun. Und ja, wer hätte es gedacht, Frank, wenn ich mir dich so angucke, dann würde ich auch sagen, ja, da muss mehr sein als graue Substanz. Das ist, ne, da muss noch was Mystisches sein. Und da sind wir eigentlich schon direkt bei den Hirnventrikeln, weil die sind ja wirklich ein faszinierendes Konstrukt. Die sind ja für das Hirn auch unabdingbar.
Das ist so eine Art Swimmingpool des Gehirns, ne? Denn das ist ja nicht hohl, also das war jetzt ein bisschen falsch vorgeprescht von mir, sondern da ist ja Wasser drin, ne? Also Hirnwasser, Liquor cerebrospinalis. Jetzt sag mir doch mal, wozu macht das Gehirn denn irgendwie einfach so einen Unsinn, da statt da irgendwie wertvolle Neuronen reinzuballern, da in die Mitte so eine Tümpelanlage einzubauen? Das ist ja irgendwie seltsam. Gibt es dafür einen speziellen Grund?
Ja, super spannende Frage. Ne? Man denkt sich natürlich, warum hat die Natur uns da nicht ausschließlich graue und weiße Substanz da oben reingepackt in unseren Schädel? Aber der Liquor hat natürlich ganz maßgebliche Funktionen. Zuallererst einmal sorgt er natürlich für eine entsprechende Lagerung, ein Aufschwimmen des Hirns, kann man sich ja wirklich so vorstellen. Das heißt, es gibt eine gewisse Puffermöglichkeit über die Kraftableitung durch die Flüssigkeit. Also mal ganz einfach gesagt, man fällt hin, man prallt irgendwo gegen den Kopfball, gegen den Gegner beim Fußball, ja, dann hat das Hirn im Liquor eine Möglichkeit, eben Kräfte abzuleiten, ohne direkt an den Knochen zu schlagen. Also ganz wichtige Schutzfunktion. Aber, und das ist eigentlich das viel Interessantere, der Liquor übernimmt natürlich auch maßgeblich Ernährungsfunktionen der Hirnzellen und, wer hätte es gedacht, auch Entgiftungsfunktionen. Und das Thema Kommunikation sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen.
Ja, also klar, was du gesagt hast, das kann ich jetzt für die äußeren Liquorräume da ganz gut nachvollziehen, aber innen, ne, dieses Drainagesystem, ne, das ist schon ein bisschen komisch. Ne? Also ich habe da mal nachgeblättert, ne, das hat auch ein bisschen was zu tun, dass das Gehirn so ein Feuchtgebiet ist und einfach auch ein Drainagesystem braucht, ne, um sozusagen Flüssigkeit aus dem Gehirngewebe ein- und auszuschlassen. Wenn das alles jetzt nur über die äußere Hülle gehen würde, das wäre ein bisschen zu wenig Kontaktfläche. Ne? Deswegen hat sich das Gehirn diese Mühe gemacht, da innen noch so ein riesiges Kanalsystem, so ein venezianisches, reinzubauen, damit man halt irgendwie Flüssigkeit aus dem Gehirn rein- und rausschieben kann und alles, was noch so in der Flüssigkeit halt drin ist. Also Hirnventrikel eine ganz wichtige Sache, damit das Gehirn überhaupt funktioniert. Also nicht nur Hohlräume, sondern tatsächlich Funktionsräume. Jetzt, wenn wir von Hirnventrikeln reden, Moritz, da haben wir ja nicht nur einen, ne? Sondern wir haben ja sogar mehrere. Kannst du unseren geneigten Hörern mal ganz kurz vorbeten, welche Hirnventrikel du in deinem Medizinstudium und vielleicht auch nachher in deiner umfangreichen Berufslaufbahn beim Köpfe aufschneiden oder zerschlagenden kennengelernt hast?
Ja, ihr braucht euch eigentlich nur eine Zahl merken, nämlich Frank und meine Note im Staatsexamen in der Medizin, die 4.
Du bist so fies, Moritz.
Nein, wir waren natürlich deutlich besser. Wir waren ja die klassischen Zweierkandidaten mit Tendenz zu 1, glaube ich zumindest. Aber ihr müsst euch die Zahl 4 merken, denn es sind 4 Ventrikel, ja, die das Hirn inne trägt. Und das Besondere ist, dass 2 von denen ja fast spiegelbildlich angelegt sind. Das sind nämlich, ich sag's schon mal direkt, die Seitenventrikel.
Genau, die Seitenventrikel. Wir haben 2 Seitenventrikel, ne? Einen dritten Hirnventrikel, einfach durchnummeriert, die Anatomen sind ja manchmal faul, ne? Und dann einen vierten Hirnventrikel, ne? Und im Lateinischen heißen die dann Ventriculi lateralis cerebri, Ventriculus tertius cerebri und Ventriculus quartus cerebri für die Leute, die sich irgendwie mit ihrem großen Latinum brüsten wollen. So, jetzt können wir fragen, was ist Nummer 1 und was ist Nummer 2? Wir wollen es den Lesern hier ja nicht vorenthalten. Lesern, die ist keiner. Hier hören ja alle zu. Ja. Ja, also Bullshit, ja. Schon wieder in meiner letzten Autorenlesung hängen geblieben. Also, was ist Nummer 1? Liegt der links oder rechts?
Genau, also Number 1 liegt auf der linken Seite, hat wohl irgendjemand mal festgelegt, und die Nummer 2 ist der rechte.
Genau, ist rein willkürlich, ne? Aber links fängt es an, wenn man vom Patienten steht, macht es auch irgendwie Sinn. Im Uhrzeigersinn vorgehen, 1, 2 und dann in der Mediane 3, 4. So, jetzt gucken wir uns mal die Seitenventrikel an, das sind ja auch die spannenderen, ne? Und übrigens auch absolut die größten, ne? Die größten, also das ist der größte Raum. Ne? Also die Seitenventrikel haben am meisten Flüssigkeit, so ungefähr beide zusammen 22 Milliliter, so plus und minus, wobei das individuell sehr verschieden ist, wie ich mir anschauen musste. Also da gibt es echt wilde Schwankungsbreiten, Lebensalter, Geschlecht und so weiter und so fort. Jetzt haben die mehrere Abschnitte. Bitteschön, jetzt kommen wir so ein bisschen in den spanischen Stierkampf rein. Ja, also, ja, und wir reden jetzt über Hörner. Was für Hörner haben wir am Seitenohr, am Seitenventrikel?
Also, wir haben eine recht interessante Anatomie der Seitenventrikel. Wir fangen mal an beim sogenannten Vorderhorn. Das ist das sogenannte Cornu frontale oder Anterius genannt. Das liegt anatomisch gesehen im Bereich des Frontallappens. Dann haben wir einen weiteren Teil, das ist die Pars centralis. Ne, der Name sagt es, so der hauptmittlere Teil des Seitenventrikels liegt über dem Thalamus gelegen. Erinnert euch, ja, ganz wichtige Struktur des Hirns. Und dann haben wir noch ein Unterhorn, das ist das Cornu temporale. Ne, auch da, der Name sagt es, im Temporallappen. Und ein Hinterhorn, Cornu occipitale, im Occipitallappen. Also spannend, der Seitenventrikel, ja, wenn man so möchte, reicht einmal durch das gesamte Hemisphärensystem.
Genau, ne? Sieht so aus von der Seite her betrachtet wie so ein riesiges C, ne? Mit hinten so einem kleinen Schwänzchen dran, ne? Wenn ihr eine kleine Analogie braucht. Ne? Also das C zieht sich dann wirklich so vom Frontal ein bisschen zum Occipitalhirn durch und durchzieht einmal das Gehirn C-förmig auf beiden Seiten. Ne? Also merkt euch das C, ne? Zwei Cs im Gehirn sind die Seitenventrikel, die großen Cs. So, also, was gibt es noch über die, außer diesen Cornus da, diesen Hörnern, da gibt es da irgendwas noch über den Seitenventrikel zu erzählen? Hat der irgendwie noch was Spezielles? Pars centralis habe ich hier nochmal gelesen, was ist das?
Ja genau, die Pars centralis, ne, ist praktisch der zentrale Abschnitt des Seitenventrikels, den man kennt. Ne, liegt über dem Thalamus und ist jetzt auch nur eine anatomische Beschreibung. Ne. Tatsächlich, wenn man die Begrenzung sich nochmal genau anguckt, ist ein bisschen komplizierter. Es gibt eine obere Begrenzung vom Corpus callosum, das ist der Balkenstamm, seitlich von den Nuclei caudati. Thema Basalganglien, habt ihr alle schon mal gehört. Und dann haben wir medial Septum pellucidum und den dorsalen Thalamus als untere Begrenzung. Also das jetzt noch dreidimensional nachzuvollziehen, ich stoppe hier mal lieber, sonst
Pain in the ass, ne? Was ihr euch merken müsst, der Seitenventrikel ist keine hermetisch abgeschlossene Zone, sondern der Liquor wird dort gebildet in Strukturen, wie heißen die? Kannst du mir das mal sagen? Da gibt es so komische, schwammartige kleine.
Das ist der Plexus choroidei. Das ist wirklich eine interessante Struktur. Vielleicht direkt klinischer Einwurf für alle, die regelmäßig durch CT-Bilder scrollen. Das ist ja häufig irgendwie klinischer Alltag in der Traumatologie, Neurologie. Die Plexus choroidei sieht man übermäßig häufig durch Verkalkungen, die sich dort bilden. Das schon mal als kleiner Einwurf für alle bildgebenden Liebhaber unter euch.
Genau. Diese Plexus choroideus, das sind die Dinge, wo der Liquor gebildet wird. Die gibt es übrigens in allen Ventrikeln, könnt ihr schon mal merken. Also nicht nur im Seitenventrikel, sondern auch im dritten und vierten Hirnventrikel gibt es jeweils so einen Plexus choroideus. Da kommt der Liquor also her. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn der wird nicht vom Gehirn ausgeschwitzt, sondern halt im Plexus choroideus gebildet, wo das mit dem Ausschwitzen nicht ganz so doof ist, denn tatsächlich ist es auch so, dass das nur ein Teil des Liquors im Plexus choroideus gebildet wird. Das muss man sehen, ein Teil kommt nämlich tatsächlich direkt aus dem Hirngewebe. Ja, kommen wir aber gleich noch zu. So, jetzt, wenn der Seitenventrikel irgendwo in den dritten Ventrikel übergehen muss, muss ja irgendwo so ein Tunnel sein oder eine Passage. Ja, damit das passiert, ja, sonst würde der ja festgenagelt sein, wäre ein bisschen schlecht für den Abfluss. Wie heißt denn das Ding, wo der Liquor quasi aus dem Seitenventrikel dann in den dritten Ventrikel abfließt?
Ich nenne mal direkt den schönen Namen, das ist nämlich das Foramen Monroy oder Foramen Monroy. Und das ist, jetzt kommt der Begriff, der so ein bisschen mehr deskriptiv ist, Foramen Interventrikulare. Und ich glaube, da steckt einiges drin, inter zwischen den Ventrikeln. Und genau durch diese beiden Foramina Interventricularia stehen rechter und linker Seitenventrikel mit dem dritten Ventrikel in Verbindung.
Genau, ne? Jeweils ein Seitenventrikel dann halt über ein Foramen mit dem dritten Ventrikel, sodass also der dritte Ventrikel von beiden Seiten dann halt Liquor empfängt. Ne? So, wobei wir schon beim dritten Hirnventrikel sind. Ne? Also die Seitenventrikel waren paarig. Dieses Glück, dieses Bruderglück, ne, oder Schwesterglück, ne, je nachdem, ne, hat ja der dritte Hirnventrikel nicht. Das sind Unpaarer. Ne? Genau. Jetzt sag uns doch mal, wo liegt denn das Ding? Das ist ein bisschen einfacher. Also den können wir schon ein bisschen leichter verorten, den dritten Ventrikel.
Genau, also da sind wir praktisch im Diencephalon. Das ist ja ein Teil des Stammhirns. Schließt sich ja nach Kranial oben dem Mesencephalon, dem Mittelhirn an. Ja, und da wisst ihr eigentlich schon, dass ihr praktisch eine Etage tiefer seid. Und das Ganze spielt sich unterhalb des Corpus Callosum ab, ne, der Balken, der die beiden Großhirnhemisphären miteinander verbindet.
Genau, das ist dieses fette SCSI-Kabel, ja, was von links nach rechts läuft.
Genau,
ja, ganz alte Sache. Kein Schwein. Nur ich als alter Nerd kenne uns SCSI-Kabel. Gruß an alle Leute, die vor 1990 mit IT sozialisiert waren. Corpus Callosum, also die dickste Faserverbindung zwischen den Hemisphären. Also es ist auch ein kleiner Raum, der ist schon fast spaltförmig, der dann fast in der Medianebene liegt. So, und der ist ein bisschen eingezwängt zwischen Thalamus und Hypothalamus. Also wird von beiden Seiten vom Thalamus quasi umzingelt. Und jetzt gibt es auch so eine Besonderheit im dritten Ventrikel, die kann man sich merken. Da ist nämlich ein Loch. Wenn man so einen Ausguss sieht von dem Ventrikelsystem, dann stellt man fest, im dritten Ventrikel ist ein Loch. Ja, also da umfließt der dritte Ventrikel etwas. Und jetzt sag mir doch mal, was ist das? Warum hat der ein Loch?
Du meinst doch die Adhesio Intertalamica.
Genau,
also die kleine Brücke zwischen den
Loch war jetzt falsch gesagt. Ne? Das ist eine Aussparung, ne? Die da ist. Ne? Also dadurch, dass sich beide Thalamusse küssen quasi in der Mitte, ja, ist an der Stelle da quasi eine Leerstelle, da ist der dritte Ventrikel quasi ausgefüllt vom Thalamus. Der umfließt also diese Kussstelle zwischen den beiden Thalami. Das ist die Adhesio Intertalamica. Ne? Also Thalamus, echt ein ganz verliebtes Ding, das muss immer den Thalamus von der anderen Seite herzen und einen kleinen Busserl geben. Und deswegen gibt es diese Adhesio Intertalamica halt mitten im dritten Hirnventrikel. Ja? So viel mehr gibt es über den dritten Hirnventrikel auch nicht zu sagen. Ist halt so eine Übergangsstation, so eine Passagestation hin zum vierten Ventrikel. Ja? Und jetzt muss natürlich, klar, genau wie beim Seitenventrikel, irgendwo das Zeug rausfließen. Und was ist jetzt die Stelle, wo aus dem dritten Ventrikel das Zeug rausfließt?
Das ist der sogenannte Aqueductus Mesencephali, auch mit Eigennamen Silvii genannt. Ne? Das ist praktisch der eine Kanal, die Pipeline, wenn man so möchte, für den Liquor in den vierten Ventrikel darstellt.
Genau, und am Dach des dritten Ventrikels gibt es, wie in allen anderen Ventrikeln, auch einen Plexus Choroideus, und der ist hier an der Tenia Thalami, schöner Name, Tenia Thalami, befestigt. Ja, schön, ja? So, damit wären wir ja schon fast am Ende angekommen, ne, von unseren vier Ventrikeln, nicht am vierten Ventrikel, bevor wir so ein bisschen in die Histo eintauchen und dann mal genauer angehen, wird das ausgekleidet und was er sonst noch mal, sag an, wo ist denn der vierte Ventrikel? Also weiter kaudal, ne? Also weiter nach unten, ne?
Jawohl, der liegt nämlich im sogenannten Rhombencephalon. Das ist ja praktisch der Zusammenschluss aus Medulla oblongata und Metencephalon. Ne?
Genau, das Rautenhirn.
Euch da jetzt noch zurechtzufinden.
Genau, ne? Ja, genau. Das Rautenhirn, ne? Immer diese heftigen Encephalon-Namen, ne? Also Rautenhirn oder Rhombencephalon. So, und das tatsächlich, und der Boden ist die Rautengrube, der Boden des vierten Hirnventrikels. Ne? So, und der hat auch Rezessi, ne? Einen langen Rezessus lateralis. Und noch einen anderen Rezess. Und der hat natürlich auch wieder Abflüsse. Denn jetzt kommt was. Wo fließt denn jetzt aus dem vierten Ventrikel der Liquor überhaupt hin? Fließt er ins Rückenmark runter?
Ja, ist genau, richtig. Da fliegt er hin, sag ich schon.
Ne? Fließt er auch hin, ne? Fließt er auch hin. Also ein kleiner Teil geht tatsächlich jetzt aus dem vierten Ventrikel in den Zentralkanal. Ne? Also der Zentralkanal stellt dann also quasi Fortsetzung des vierten Ventrikels. Der Hauptabfluss liegt jetzt auch wieder durch zwei Aperturen, also Öffnungen, die der vierte Ventrikel hat. Und jetzt geht es nämlich ab in den Subarachnoidalraum. Ne? Das heißt also, der ganze Liquor cerebrospinalis, der da in den Plexus choroideo-Gebiet gebildet wird, ja, der fließt in den Subarachnoidalraum ab, also quasi ja, an die äußere Hirnoberfläche, ja. Subarachnoidalraum, nochmal zum Rekapitulieren, ist der Spaltraum zwischen der Arachnoidea, also der Spinnenhaut, und der Pia, ja, also der weichen Hirnhaut. Ne? Und da fließt das Zeug quasi dann hin. Und die beiden Strukturen, durch die das da hinfließt, die muss uns jetzt mal sagen, die beiden Aquädukte. Oder
das sind, besser
gesagt, Aperturas. Ja,
genau, Öffnungen. Genau, du hast ja die Apertura lateralis ventriculi quarti gerade genannt. Das sind ja praktisch die Abflussorte in den Subarachnoidalraum. Ich meine, das wären die Luschkä, ne? Die guten alten
Luschkä-Aperturen. Foramen Luschkä, ja. Und dann haben wir noch eine Apertura mediana. Ja?
Auch die haben wir noch, jawohl, genau.
Genau, das ist der dritte. Ne? Wir haben also drei Abflüsse, vierter Ventrikel, drei Abflüsse. Vier hat er sich nicht gegönnt, aber drei. Ja. Ne? Also wir haben die beiden Lateralen und dann halt die Mediana. Und die fließt in den in die Zisterne Magna des subarachnoidalraums ab. Ne? Also, damit hat sich der ganze Kreis quasi geschlossen. Ne? Also, Liquor wird in allen Ventrikeln gebildet, fließt dann aber in Richtung des vierten Ventrikels ab und von dort in den Subarachnoidalraum. Wobei das jetzt nicht die ganze Wahrheit, ne? Wenn man jetzt ein bisschen in die Physiologie guckt, hat man festgestellt, dass Liquid-Zirkulation wie so alles im Körper auch relativ komplex ist, denn da, allein dadurch, dass der Seitenventrikel C-förmig ist, ne, ist schon eigentlich klar erkennbar, dass irgendwie die Flussrichtung ist nicht so ganz klar, ne, gegeben. Mm. Das heißt, wir haben ja auch also gegenläufige Liquorbewegungen teilweise, ne, die dann auch davon abhängt, wie ist der Hirndruck, wie ist die Füllung der Schädelkalotte mit Blut und allem anderen Zeug. Also es kommt also zu so auch pulssynchron zu so, ja.
Ja, so eine Gegenpulsations- so ein Gegenpulsationsfluss praktisch. Ne? Man hat in einer Flüssigkeit, die vermeintlich von außen steht oder in eine Richtung unidirektional fließt, eben Gegenströme. Ne? Das ist schon ganz faszinierend. Und da weiß man eben auch, dass da Kommunikation zwischen gewissen Hirnabschnitten, durchaus auch Rückenmarkabschnitten und Hirnabschnitten eine wichtige Rolle spielt heutzutage. Ne?
Genau, wir erinnern uns, der Schädelraum ist ja eine abgeschlossene Einheit. Ja? Und da gibt es was, habt ihr vielleicht mal gehört, die Monroe-Kelly-Doktrin. Vielleicht euch schon mal einen Weg gelaufen. Ne? Also ist das im Prinzip, der sagt, dass also die Summe der Komponenten Gehirngewebe, Blut und Liquor, der immer in einem gleichen Verhältnis stehen muss. Das heißt, wenn ihr irgendwie viel Blut reinpumpt, muss auch Liquor raus. Ja? Und dadurch kommt es halt auch zu Pendelbewegungen im Liquor. Ne? Das ist also auch sehr stark von der Durchblutung quasi des ganzen Gehirnkastens dann abhängig. Also wichtig zu wissen. Ja. Also man hat so richtig festgestellt, also so Transportbewegung des Liquors sich dann angeguckt, da hat festgestellt, okay, es fließt halt auch manchmal in die Gegenrichtung, was auch Sinn macht, weil der Liquor halt auch gut durchmischt werden muss im Liquorsystem. Aber Grundrichtung ist von Rostra nach Cauda, also von vorne dann halt nach hinten unten zum vierten Ventrikel hin.
Genau.
So, jetzt sage ich Subarachnoidalraum, also wenn der Liquor in den Subarachnoidalraum kommt, wo kommt er denn vom Subarachnoidalraum her? Irgendwo muss er ja da auch wieder weg.
Ja, genau, der letztendlich wird er dort ja wegresorbiert, ne, im Subarachnoidalraum. Und gibt eben die Möglichkeit, da aus dem Liquor nachher wieder etwas zu machen, was in Richtung Blut geht. Ja, die
genau,
Flüssigkeit muss ja eben redrainiert werden.
Genau, da gibt es nämlich diese Granulationes Arachnoidiae, das sind quasi Gegenspieler der Plexus Choroidae, also die Plexus Choroidae sind quasi die pinkeln, ja, genau. Und die Granulationes Arachnoidiae sind diejenigen, die es dann anschließend schlucken müssen.
Genau,
das Abflusssystem, ja, die Toilettenschüssel des Gehirns, und von da aus geht es in die Hirnsinus und das ist dann das venöse Blut. Und das sind also beiden Gegenspieler, die könnt ihr euch so ein bisschen merken, also Liquor rein, Liquor raus. Auf diese Weise bleibt das Volumen des Liquors immer relativ konstant. Und jetzt sag mal ungefähr, wie groß ist denn das Liquor-Volumen, also die Gesamtflüssigkeit Liquor cerebrospinalis im ZNS? Also wie viel haben wir davon? Wie viel Milliliter sind das? Sind das 6 Liter, 7 Liter?
Ja, also was ganz faszinierend ist, es ist echt nicht viel. Ne? Halt nehmt mal ein Trinkglas vor euch und macht es mal halb voll, so ein halbes IKEA-Glas, ohne Werbung jetzt zu machen. 125 bis 150 Milliliter Liquor haben wir eigentlich immer permanent gegenwärtig in unserem Liquor-System. Und faszinierend ist, dass ja, ich sag mal, die zweifache bis dreifache Menge davon aber jeden Tag neu synthetisiert wird.
Das heißt, da ist ganz schön Action, da wird ganz schön Flüssigkeit ausgetauscht. Und haltet euch fest, der Hirnventrikel ist auch nur noch 20% dieses Liquor-Volumens. Das heißt also, etwa nur 20 bis 25 Milliliter befinden sich in allen Ventrikeln. Das ist also gar nicht mal so viel. Das sind Schnapsgläschen voll.
Ja.
Ja, oder so ein ganz hart gezapfter Espresso. Espresso, mein Gott, das, dafür werden mich jetzt hier, die Italiener werden mich jetzt lünchen.
Cerebropresso.
Genau, Espresso, ja, der da Prinzip in den Hirnventrikeln an Flüssigkeit rumgammelt. Also nicht so wahnsinnig viel. So, jetzt haben wir uns mit der groben Anatomie etwas auseinandergesetzt. Jetzt müssen wir uns aber nochmal die Histo angucken, denn die ist da relativ interessant. Ja, also
ja.
Da gibt es ein spezielles Gewebe, das ist das Ependym. Das kleidet jetzt die Hirnventrikel wie eine Tapete von innen aus. Und jetzt sag mal, was ist da? Ependym.
Ependym, genau. Ganz spezielles Epithel. Bitte merken, ne? Ihr wisst ja, alles, was irgendwo hin zur Außenwelt ausgekleidet wird, muss man ja sich ja vorstellen, gegenüber dem Hirn ist ja das Liquorsystem auch eine Form von Außenwelt. Haben wir eben dieses Ependym genannte Epithel. System. Und ist eine Grenzschicht, ganz wichtig, zwischen, und da kommen wir jetzt auf den Begriff vielleicht auch schon mal Liquor-Hirngrenze zu sprechen, ist praktisch die Grenzschicht zwischen Nervengewebe und dem Liquor.
Genau, und die ist auch nicht hundertprozentig dicht. Ne? Also wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anguckt, histologisch sieht man, die Zellen sind da ganz gut verzapft, ne? So Gap-Junctions, Desmosomen und Zonulus adherentes, ja, aber die sind nicht komplett undurchlässig, was auch ganz, ganz wichtig ist, weil so ein bisschen kommt halt durch dieses Ependym dann durch und das ist auch ein Teil sozusagen der Quelle des Liquor cerebrospinals. Also nicht alles kommt aus diesen Choroidei, kommt etwa so 80% raus, der Rest kommt halt so insgesamt aus dem Ependym raus, geschwitzt quasi, ja. Aus dem Gehirn direkt raus, ne, damit das Gehirn sich quasi dann halt auch in den Liquor entreinigen kann, um da zum Beispiel Transmitterreste abzusondern und so weiter und so fort. Das ganze Ependym sitzt auf, natürlich auf einem Bindegewebsgeflecht, das aus Astrozyten gebildet wird, ja, also Glia, ja. Da findet man auch übrigens eine ganz interessante Sache. Unter dem Ependym gibt es nämlich das Subependym oder die subependymale Zone, also unterhalb des Ependyms. Und dort gibt es auch Nervenzellen. Und jetzt hat man auch festgestellt, dass einige dieser Nervenzellen durch das Ependym durchgehen. Also sie strecken ihre Nervenzellfortsätze, ihre Dendriten da durch das Ependym durch und können jetzt wahrscheinlich, weiß man nicht so ganz genau, aber man ist relativ sicher, halt messen, was ist denn gerade im Liquor los? Ja, also Chemosensoren. Ja. Ja? Also wird ein bisschen überprüft, was passiert denn da gerade? Ja? Und wir haben auch in den Ependymzellen eine ganze Menge Transportproteine. Das heißt, es findet hier eigentlich auch ein relativ reger Stoffaustausch zwischen dem Gehirngewebe und dem Liquor cerebrospinalis statt. Einmal durch das Ependym und dann halt teilweise auch zwar wird da an den Zellen ein bisschen vorbei. Ja? Also auf jeden Fall keine hundertprozentig zugekleisterte Schicht, sondern da ist ein Stoffwechselaustausch, ein Stoffaustausch zwischen denen. Also man hat da Glukosetransporter, Ionentransporter und auch Aquaporine. So, also das Ependym eine Sache und jetzt haben wir noch eine Sache, die also histologisch ganz interessant ist. Die hatten wir ja schon erwähnt, das ist der Plexus choroideus. Jetzt sag mal, wie ist denn so ein Plexus choroideus aufgebaut?
Ja, auch super, super spannend. Ne? Als Produktionsort des Liquors sind praktisch knäuelgeformte arteriovenöse Gefäßkonvolute. Unweigerlich fällt mir ja irgendwie direkt das Glomerulum ein. Ne? Da erinnern Exakt. Wir uns. Ne? Da haben wir ja auch so knäuelartige Konstruktionen. Das hat sich also scheinbar im Hirn oder im Körper durchgesetzt, ne? Gefäße zu knäueln.
Das sind so ein bisschen die Glomeruli des Gehirns, ne? Ja, diese Plexus choroidei, ja. Ja? Und da habe ich jetzt mal gehört, da gibt es eine ganz interessante Schranke, die man da findet. Was ist das für eine Schranke?
Genau, und zwar ist das die, sollte man auch kennen, die Blut-Liquor-Schranke, ne? Die praktisch letztendlich ja die Barriere darstellt, physiologisch, also selbstverständlicherweise zwischen Liquor und Hirn und wird überwiegend praktisch vom Plexus choroideus gebildet. Und wenn man sich diese Blut-Liquor-Schranke jetzt nochmal genau histologisch geschichtet anschaut, dann haben wir, wer hätte es gedacht, da wo Gefäße sind, findet man sie, Kapillarendothelzellen, es gibt eine Basalmembran und es gibt das Plexusepithel. Und darüber wird praktisch genau diese Grenzschicht ausgebildet. Ne? Fast wie in der Niere, muss man sagen. Ist verrückt, ne? Also
fast wie in der Niere, aber auch nur fast, aber nicht ganz genau so, sondern nur fast genauso. Also das, wir haben diese Gefäßkonvolute, da ist wieder fenestriertes Endothel. Wissen wir, fenestriertes Endothel, da kommt irgendwie viel raus, da kann viel durchgepusht werden. Das will man natürlich aber nicht im Liquor haben und deswegen ist darüber hinweggezogen halt dieses Plexusepithel, das dann halt auch im Gegensatz zum restlichen Ependym relativ fest aneinander getackerte Zellen sind, nämlich mit Tight Junctions. Ne? Also es ist ein ganz festes, auch undurchlässiges Gewebe. Und hier findet der Stofftransport dann wirklich auch nicht parazellulär, sondern in Zellen vorbei, sondern wirklich nur noch durch die Zellen durch, sodass das die Lamina Epithelialis, also dieses Plexusepithel, genau regulieren kann, was kommt denn jetzt in den Liquor rein oder nicht. Und das ist auch wichtig, weil Gehirngewebe halt so empfindlich ist, dass man da Blut nicht haben will. Und ganz bestimmte Blutbestandteile, wie zum Beispiel Eisen, Ionen und so weiter und so fort, rausgefiltert werden müssen. Das passiert alles durch eine Menge Transportproteine und auch ganz wichtig, auch wassertransportierende Proteine, Aquaporine nennt man die, ja, die dann also auch genau regeln, wie viel Flüssigkeit wird da erzeugt, was fließt wohin, welche Stoffbestandteile des Blutes werden durchgelassen, welche nicht. Also diese Blut-Liquor-Barriere ist ziemlich raffiniert aufgebaut und sorgt dann dafür, dass halt am Ende wirklich eine wasserklare Flüssigkeit mit diesem Liquor rauskommt und die zu 99% aus Wasser besteht. Was ist im Liquor sonst noch drin?
Genau, wir haben beispielsweise noch Glucose mit drin, diverse Elektrolyte, die noch weiterhin vorkommen. Es können tatsächlich auch mal entsprechende Immunzellen dort auftauchen. Ne? Das kann man in der Neurologie ja dann auch sehr schön untersuchen. Klar, hängt dann immer damit zusammen, dass möglicherweise eine Infektion vorliegt, aber so ist der Liquor eben nicht nur eine interessante Nährflüssigkeit fürs Gehirn, sondern hat auch eine hohe diagnostische Wertigkeit in der Medizin.
Genau, denn, das haben wir noch verschwiegen, die Hirnventrikel sind auch so ein bisschen der Highway für Immunzellen. Da können halt beispielsweise Fresszellen, Makrophagen, Monozyten ja relativ schnell von A nach B wechseln. Ja, also insofern also auch nochmal so eine kleine Kurzschlussverbindung, die man da für Immunzellen hat. Gut, ich denke mir, wir sind jetzt so mit dem Physio- und Anatomie-Teil relativ gut durch. Ich wüsste jetzt nicht, was wir vergessen haben. Natürlich haben wir irgendwas vergessen, machen wir immer.
Ja,
aber das Wesentliche dürften wir erwähnt haben. Jetzt lass uns mal ganz schnell in die Klinik abschwirren, bevor den anatomisch müden Hörern hier irgendwie der letzte Motivationszipfel irgendwie entgleitet. Und sag mal, okay, wenn was gut funktioniert, kann es ja auch schlecht funktionieren, Pathologie. Was kann denn beim Ventrikelsystem schieflaufen?
Ja, super Frage, weil wirklich von höchster klinischer Wertigkeit und ich glaube, das Allereinfachste, was man sich physikalisch vorstellen kann, sind Obstruktionen im Liquorflusssystem. Das bedeutet, immer wenn es dazu kommt, dass Engpässe entstehen, ne, beispielsweise jetzt im Aquädukt ja, als Möglichkeit oder im Foramen Monroy, kann es dazu kommen, dass eben es zu einem Hydrocephalus kommt. Das bedeutet, es kommt zu einem Aufstau der Flüssigkeit, dadurch kommt es zu einem Druckaufbau auf das Gehirn und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Also ich sag mal, vom akuten Hirndruckgeschehen ne, mit schwerster Bewusstseinsstörung über chronische Kopfschmerzen, Müdigkeit, Sehstörung, neurologische Defizite. Also das ist eine sehr breite Spanne an Problemen, die auftreten können, wenn es zu einem übermäßigen Druck im Liquorsystem kommt.
Genau, man spricht da auch von einem Verschlusshydrocephalus, ne? Also von einem oder okklusiven Hydrocephalus. Ne? Und das ist natürlich auch ein relativ dramatisches Krankheitsbild, ne? Weil, wie gesagt, geht mit Kopfschmerzen einher, teilweise auch neurologischen Ausfällen. Und da, wir haben ja eben gesagt, irgendwie 500 Milliliter werden da jeden Tag durchgeschleust. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn da irgendwie eine Komplettverlegung ist, beispielsweise im Rahmen eines Schlaganfalls oder einer Blutung oder eines entzündlichen Geschehens, wie schnell das da kippen kann und wie schnell man halt dann einen erhöhten Hirndruck bekommen kann. Also eine Sache, die dann halt schon sehr genau nachgeguckt werden muss. Jetzt hattest du eben erwähnt, dass man den Liquor auch zu diagnostischen Zwecken missbrauchen kann. Jetzt erklär mir doch mal, was macht man denn da?
Also super spannend an alle Neurologen und Akutkliniker. Es gibt ja die sogenannte Gewinnung von Liquor, das ist die Lumbalpunktion. Lumbal, weil wir den Liquor sicherheitshalber, und das ist jetzt das Schöne, die Kommunikation zwischen Hirn und Rückenmark optimiert uns das alles ja, weil man eben lumbal sehr schön mit einer ganz feinen Nadel zwischen den Wirbelkörpern in den Subarachnoidalraum reinpunktieren kann. Man kann Liquor abzapfen und der gewiefte Kliniker, der weiß natürlich schon beim ersten Tropfen, gefällt der Liquor mir oder gefällt der mir nicht. Also auch ich habe schon zweimal Liquor punktiert, der rot war. Und da muss man dann immer klar sagen, wenn der kontinuierlich rot ist und weiter mit der gleichen Farbe heraustropft, dann weiß man eigentlich schon beweisend für eine Subarachnoidalblutung. Also sprich, es ist Blut in den Liquor geraten und dann kann er natürlich auch beispielsweise mal eitrig aussehen, das heißt wirklich putride, da erschreckt man dann schon ganz ordentlich, wenn man sowas mal sieht, wie zum Beispiel bei einer akuten bakteriellen Meningitis und das sind dann praktisch schon direkt Blickdiagnosen.
Genau, also man kann also quasi dadurch den Inhalt der Hirnventrikel so ein bisschen Spiegelung durch die Kommunikation mit dem oder die Verbindung mit dem Subarachnoidalraum dann beurteilen, ja, also ich zapfe dann unten quasi im Subarachnoidalraum den Liquor ab und weiß dann so ungefähr, naja gut, wie sieht das Zeug denn auch in den Hirnventrikeln aus und habe dadurch also ein bisschen so eine Rückfolgerung, ne? Also man zählt da Zellen, Entzündungszellen, ob irgendwelche bakteriellen Erreger drin sind und so weiter und so fort oder Viren, ja, man kann ihn also vielseitig dann labormedizinisch untersuchen. Haben wir irgendwie sonst noch was klinisch interessant sein dürfte? Also
auf jeden Fall. Da fällt mir natürlich was ein als Anästhesist und als regelmäßig in Rückenmarksnähe punktierender Arzt, kann es ja durchaus häufiger mal zum Krankheitsbild des sogenannten postspinalen Kopfschmerz kommen oder des Unterdruckkopfschmerzes. Das ist wirklich auch ein ganz interessantes Krankheitsbild. Immer wenn man eine sogenannte neuroaxiale Blockade durchführt, so nennen wir das Ganze ja, oder so nennen wir alle Verfahren, die sich in der Nähe des Rückenmarks abspielen, also Periduralanästhesie, Spinalanästhesie, da kann es eben zu einem sogenannten Liquorleck kommen. Immer wenn man mit einer traumatischen Nadel oder zu tief bei der Periduralanästhesie punktiert, kommt es zu einem Verlust von Liquor, ne, über ein kleines Löchlein, was man da praktisch iatrogen erzeugt hat. Und dieser Liquorverlust, das sind oft nur wenige Milliliter, der reicht schon aus, um akut dafür zu sorgen, dass sich die Spannungsverhältnisse der Meningen ändern. Und darüber erklärt man sich einen auftretenden sogenannten Unterdruckkopfschmerz. Das ist ein ganz verrücktes Symptom, weil die Patientinnen sind es oft, ne, klassischerweise in der Geburtshilfe, die liegen im Bett und sobald sie sich aufrichten und es zu einer vertikalen Positionierung kommt, damit die Druckverhältnisse sich ändern, kommt es zu einem pulsierenden, sehr heftigen Kopfschmerz, oft mit Übelkeit, Nackensteifigkeit. Und das ist wirklich eine ganz faszinierende eigene Kopfschmerzentität, die man übrigens super gut therapieren kann. Und da möchte ich euch auf jeden Fall mal ganz kurz was zum Thema Blutpatch erzählen. Das geht jetzt aber ganz schnell. Man kann nämlich durch Druckausübung auf den Epiduralraum oder in den Epiduralraum mittels Injektion von Blut an diese Stelle, in der Regel nimmt man so 20 Milliliter vom selben Patienten selbstverständlicherweise, kann man eine sofortige Blitzheilung bewirken. Das ist wirklich ganz toll zu sehen, wenn eine Patientin mit postspinalem Kopfschmerz den Blutpatch bekommt und wirklich innerhalb von 5 bis 10 Minuten sagt, meine Kopfschmerzen sind von 90% Intensität auf 20 runter. Das ist einfach ein geiles Gefühl, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
Klingt interessant. Ich habe noch keine Epiduralanästhesie bekommen, Gott sei Dank. Aber das muss ich mir
mal
merken.
Ja, wir können ja mal.
Nee, machen wir
jetzt. Ich wäre bereit.
Okay, also wir hoffen, dass wir euch die Liquorräume, ja, und die Hirnventrikel einigermaßen appetitlich machen konnten. Da seht ihr, das ist ein Swimmingpool, der weitaus mehr drauf hat, als nur Flüssigkeit zu speichern, sondern dient halt vielfältigen Zwecken im Rahmen der Gehirnphysiologie. Und ja, behaltet das, wenn ihr ja irgendwelche Sachen noch nachlesen wollt, schaut bitte ins Lexikon, wo das Ganze natürlich wieder in epischer Breite von vielen fleißigen Autoren gepflegt wird. Lies es aber nur so weit durch, wie es euch interessiert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Bis dann, ciao.
Ciao, macht's gut und gutes Schwimmen in eurem Liquorsystem. Ciao.